Politics und Fantasy mit Christian Lohr.
Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum Hateful Eight Podcast von Arcade Fantasy, dem Fantasy-Football-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Heute geht es natürlich wieder richtig ab. Zweite Woche war gar nicht mal so grottig wie die erste, waren wirklich ein paar interessante Spiele dabei, fand ich. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht so viel zu haten wie letzte Woche. Also letzte Woche war ja schon ein Erlebnis der besonderen Art. Ja, aber auch in Woche 2 gilt natürlich wieder keine Overreaction. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr, also eine Woche mehr an Sample Size. Aber ja, da ist noch einiges drin. Natürlich auch wieder Verletzungen dabei, leider. In der einen oder anderen Liga trifft es mich dann jetzt doch. Aber ja, ihr steht höchstens 0-4. Sieht jetzt auf den ersten Blick natürlich kacke aus. Aber wie auch letzte Woche schon gesagt, vor allem auch im Arcade Bowl, der ja die Durchlässigkeit erhöht hat. Also es ist noch alles drin. Ne? Auch mit einem 0-4-Start kann man hier noch einiges reißen. Es gilt jetzt, wöchentlich die Pong-Analyse durchzuführen, zu gucken, wie ihr traden könnt, wie ihr den Kader verbessern könnt. Vielleicht müsst ihr das ja gar nicht, wenn ihr 0-2 steht und immer gegen den höchsten Scorer angetreten seid. Wer weiß das schon? Also, es ist noch alles drin, will ich damit sagen. Bevor es hier losgeht, ne, muss ich natürlich noch erwähnen, einen Blick auf unseren Sponsor. Ne? Als Teil unserer aufgeschlossenen Community weiß ich natürlich, wie wichtig es ist, mit einem köstlichen Gebräu an seiner Seite ja jeden Sonntag und vielleicht auch spätabends, Donnerstag und Montag, die NFL zu erleben. Ja, vielleicht auch sich Leute wie Ron Rivera und Matt Canada schön zu saufen. Und genau deshalb liebe ich zum Beispiel Castellar. Castellar ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Erlebnis, wie sie selbst auf ihrer Website schreiben. Und bei Castellar geht es um ein Lebensgefühl, das perfekt zu unserer Community passt. Und exklusiv für unsere Hörer haben wir deshalb einen besonderen Deal. Mit dem Code RAUTEARCADE10 könnt ihr satte 10% bei eurer nächsten Bestellung bei Castellar sparen. Den Direktlink dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Also lasst uns da gemeinsam den ein oder anderen leckeren Honig-Whisky verzehren und Spaß damit bei der NFL haben. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein in
Christian
Hateful Eight.
Hateful Eight.
Wie letzte Woche schon gesagt, alle Stats, die ich hier nenne, sind kostenfrei auf www.arcadefantasy.de im Bereich Stats unter Christians Beta-Stats zu finden. Wins above Replacement-Werte für PPR, minus PPR und eben auch eure spezifischen Sleeper-Ligen, wie eure Arcade Bowl-Liga zum Beispiel, könnt ihr einfach im Help-Tab eure League, also euren Sleeper-Namen eingeben, dann werden euch alle Ligen angezeigt und ihr könnt die League-IDs einfach rauskopieren. Da lohnt sich das Vorbeischauen also wieder mal. Ja, Hateful Eight, also mein erster Hate, ist nicht direkt ein Hate, sondern einfach nur komplett Grottenkacke, dass Nick Chubb diese schlimme Verletzung von sich getragen hat. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, weil es empfohlen wurde, es nicht zu tun und dem komme ich auch gerne nach tatsächlich. Habe mich in der 40 schon gewundert, warum Jerome Ford da so viele Carries hat und ja, da hat es mich natürlich schon, wo wusste ich schon, was mir blüht, wenn ich danach in die News gucke. Hatte Nick Chubb ja tatsächlich sehr hoch. Und so eine Verletzung haut dann natürlich rein, weil ich ihn auch in der einen oder anderen Liga habe. In einer zum Glück weggetradet jetzt noch. Da tut mir natürlich jetzt derjenige, der ihn getradet hat, leid, weil das war natürlich nicht abzusehen. Aber ja, so ist das dann manchmal. Ja, und Jesse Morse hat ja sogar noch geschrieben, dass es potenziell sogar das Karriereende mit sich zieht, je nach Verletzungsgrad. Da bin ich natürlich mal auf Matzes Meinung gespannt. Kann da gerne was oder wird da bestimmt auch was zu sagen bei Upside, deswegen hört da auch gerne rein. Ja, das ist schade, was wir jetzt mit der mit der Runback-Situation machen, darauf gehe ich natürlich später ein. Jetzt wird erstmal weiter fleißig gehatet. Denn wir machen weiter in der Division, auch beim, Also Kenny Pickett. Wir sind bei Kenny Pickett und der Steelers Offense. Und was soll ich dazu noch sagen? Es ist die schlechteste Offense der Liga bisher. Dabei muss man ja sagen, nicht nur ich war ja so hyped, was Pickett und die Steelers anging. Das zog sich ja durch die deutsche Fantasy, durch die deutsche NFL-Landschaft. Also, wir sind alle maßlos enttäuscht und ich habe natürlich letzte Woche auch schon gesagt, Woche 2 ist kein Maßstab. Ne? Es ging halt immer noch gegen die Browns. Aber ja, also ich sag mal so, Woche 3 gegen die Raiders, da muss Pickett und muss halt die, auch diese ganze Offense einen gewaltigen Schritt nach vorne machen, damit ich nicht nur mit einem, sondern wieder mit zwei Beinen im Train bleibe. Ne? Also ich habe ein Bein schon rausgestellt und bin davor abzuspringen. Also mein Panikfaktor bei den Steelers ist tatsächlich 8 von 10. Also das ist schon, da weiß ich nicht so recht. Ich ja, habe natürlich auch einige Shares in dieser Offense. Jetzt hat George Pickens zum Glück gestern noch geliefert. Dementsprechend war das ganz gut. Aber diese Offense macht mir richtig Sorgen. Und das war echt nicht schön anzusehen. Und ich hoffe einfach nur, dass Woche 3 jetzt geliefert wird. Also, ja, vielleicht kannst du die Wogen wieder ein bisschen glätten, Kenny. Wir werden sehen. Ja, zweite, ich war auch sehr hoch. Der höchste bei ihm wahrscheinlich, Trevor Lawrence und die Jaguars Offense. Und die O-Line der Jaguars ist einfach so unfassbar mies, dass es mir wirklich physische Schmerzen bereitet, diese Jaguars Offensive Drives zu sehen. Also ich habe ja vor der Saison alles in Lawrence gesetzt, ihn unter anderem auch mit Auction-Budget vollgeschissen in der 100-Euro-Analytics-Redraft-Liga und werde jetzt einfach bisher bitterst enttäuscht. Ne? Also da muss auf jeden Fall sehr schnell die Wende kommen. Woche 3 geht's gegen Houston und das ist natürlich auch jetzt, also gegen Houston, ich bitte euch, das ist die Gelegenheit fürs Breakout-Game. Ne? Mein Panikfaktor bei Trevor Lawrence ist lediglich 5 von 10, ne? Also nicht so hoch wie bei Kenny Pickett, aber jetzt das zweite Spiel in Folge schon echt nicht gut ausgesehen. Ja, ich weiß nicht, also nee. Bei den Jaguars ist es noch jammern auf ein bisschen höherem Niveau, aber das ist schon 5 von 10, let's go. Also, let's nicht go eigentlich. Also, ja, wir werden sehen. Der dritte, auch wieder die komplette Offense. Die also Joshua Kelly natürlich auf Running Back und die ganze Chargers-Offense. Also, diese Chargers-Offense, die ist fast noch schlimmer anzusehen als letztes Jahr. Ne? Wir hatten eigentlich gehofft, dass mit Kellen Moore da jetzt einiges passiert in Sachen Justin Herbert auch und dass die Offense sich öffnet und einfach mal viel, viel geiler wird und Justin Herbert kann einem einfach nur leid tun. Ne? Hier ist auch die O-Line natürlich eine Katastrophe. Herbert kann zum Beispiel auf Late Downs nur 62% seiner Aktionen in Targets ummünzen. 12% dieser Late Downs sind Scrambles und 21% Sacks. Ja, und mit diesen 62%, die er nur in Targets ummünzt, hat er hinter Washington, wo es eventuell auch am Quarterback liegt, der aber auch eine ganz gute Figur gemacht hat, lass uns nicht zu sehr haten, ja, Justin Herbert, die zweitschlechteste Target Rate auf Late Downs der ganzen NFL. Einfach, weil er nicht dazu kommt, die Targets ja, zu platzieren. Und was mich so ein bisschen dabei stört bei den Chargers ist, also die Offense folgt zu dieser Philosophie, mach mal Justin. Ich erkenne da bisher noch nicht wirklich so ein Konzept und bin gespannt, ob sie mich da irgendwie noch überzeugen können. Aber ja, Justin tut's bisher ganz gut, ne? Mach mal, Justin klappt. Also der Junge liefert, wie auch zu erwarten natürlich, ist ja ein hervorragender Quarterback. Meines Erachtens ist immer noch der zweite oder zumindest der im Tier 2 hinter Patrick Mahomes. Ja, und über Joshua Kelly brauchen wir eigentlich gar nicht reden, ne? Das war ja eine einzige Shitshow. Also schlechte Running Backs bleiben halt weiterhin schlecht. In Woche 3 geht es gegen Minnesota, die gerade von DeAndre Swift auseinandergenommen wurden. Also da sollte wieder was drin sein. Ja, aber ich bin mir, also erstmal weiß ich gerade gar nicht, wie lange Austin Eckler ausfällt. Vielleicht ist er nächste Woche wieder zurück. Und ja, selbst wenn er nicht zurück ist, habe ich da auch schon so ein bisschen Bedenken, was Joshua Kelly angeht. Also ja, trotz dessen, dass es gegen Minnesota geht. Mein Panikfaktor bei 7 von 10, was eigentlich, ja, vor allem Joshua Kelly betrifft. Ne? Justin Herbert macht ja trotzdem noch da seinen Job und bringt Bälle auf die Wide Receiver. Dementsprechend ist da der Panikfaktor noch geringer. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Running Back, ne, würde ich sagen. Und das ist einer, der total kreativ eingesetzt werden sollte. Jahmyr Gibbs. Also wenn das der kreative Weg ist, wie die Lions Gibbs einsetzen wollen, dann herzlichen Glückwunsch, meine Lions. Also, das muss man mir mit erklären, wie kreativ das sein soll. Ne? Also, selbst die Verletzung von David Montgomery führte halt nicht dazu, dass sie ihn voll einsetzen. Als Monty raus musste, hatte Craig Reynolds seine Rolle quasi übernommen. Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass kein Muster erkennbar ist. Ne? Also, wir haben ja zum Beispiel Derrick Henry, Tyjae Spears, ganz klare Rollentrennung. aber bei den Lions ist es so, dass kein Back eine spezifische Rolle hat. Und wir müssen ja mal ganz, wir sind ja hier im Hateful Eight Podcast, wir müssen ja mal Klartext reden, ne? Also du investierst deinen First Rounder in sowieso schon einen scheiß Running Back, das, also der beschissenste Draft überhaupt, der Lions da, der Pick, nicht der Draft, der Pick, beschissenste Pick überhaupt. Und dann fällt auch noch David Montgomery aus, dem du ja einen Vertrag gibst. Und dann lässt du noch nicht mal Jahmyr Gibbs hundertprozentig spielen, sondern setzt ihm dann scheiß Craig Reynolds neben sich, der, der David Montgomerys Rolle einnimmt. Was ist das? Was soll da diese, was ist das für ein kreativer Weg, Jahmyr Gibbs einzusetzen? Also, nee, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin sprachlos. Ja. Und kein Back hat eine spezifische Rolle. Ich dachte zuerst, Craig Reynolds hätte so ein bisschen mehr auf First Down gespielt, aber die Snap-Zahlen belegen eigentlich, dass Gibbs genauso auf First Down eingesetzt wurde. Ja, wie wir alle wissen, ne, Running Back in Runde 1 zu picken ist einfach piekdumm, aber ihn dann nicht einzusetzen, noch viel dümmer. Und wie gesagt, wie ich schon immer gesagt habe, Gibbs, ne? Die Rookie-Runningbacks werden ja immer nach der Bye-Week knallen die ja so richtig rein. Deswegen bei Gibbs ist es nur eine Frage der Zeit. Das wussten wir alle und wissen wir auch weiterhin. Also mein Panikfaktor bei Jahmyr Gibbs ist tatsächlich 0 von 10. Aber man kann ja wirklich mal darüber haten, wie scheiße die Lions einfach sind, das so durchzuziehen. Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Ja, der letzte im Bunde ist Alexander Mattison. Ich mochte Mattison ja nie und fand ihn auch schon immer relativ kacke. Dennoch hat er sich ja unter anderem gegen meinen Draft-Crush D.Way McBride vor der Saison als Leadback in Minnesota etabliert. Und er ist weiterhin schlecht. Sein großer Vorteil ist halt seine Volume. Ne? Die sieht er auch. In Woche 1 kann man als Argument anführen, dass er die Hälfte der Zeit mit Boxen von 8 Mann oder mehr zu kämpfen hatte. Aber in Woche 2 hat er kein einziges Mal mehr als 7 Defender in der Box. Also, was war da los, Alex? Was ist mit dir? Ja, fühlen könnte man jetzt noch anführen, dass es gegen die Eagles ging, ne? Aber wenn er jetzt gegen die unfassbar grottige Chargers-Run-Defense nicht liefert, dann würde ich sagen, weg mit ihm. Ne? Also durch die Chargers-Defense ist der Panikfaktor so bei 5 von 10. Aber ja, werden wir mal sehen. Also ich bin gespannt, Alex. Enttäusch mich nicht, mein Junge. Ich habe viele Shares von dir, weil du Leadback bist. Ja, dann kommen wir zu den Over- und Under-Performern. Und das sind natürlich
Trade-Targets.
Ja, und ich habe mal Quarterbacks aufgenommen, weil die im Arcap-Bowl natürlich relativ interessant sind. Da haben wir allen voran natürlich Trevor Lawrence. Ne? Wie gesagt, mit 5 von 10 ist der Panikfaktor schon da. Aber Lawrence hatte diese Woche 34 Expected Fantasy-Punkte, womit er Quarterback 13 gewesen wäre. Ist jetzt nicht optimal, aber das beschreibt ja der Panikfaktor hinreichend. Ne? Also, ja, er hat im Arcap-Bowl jetzt nur 13,4 Punkte erzielt von diesen 34. Und das ist halt einfach nur schlecht, ne? Also ich erwarte da eine deutliche Steigerung, nicht nur bis zu seinen Expected Points, sondern eben auch darüber hinaus, wenn die Offense mal so ein bisschen mehr klickt und besser wird. Dementsprechend ist Trevor Lawrence jetzt gerade für mich so gar nicht bei low, auch wenn ich ja so ein bisschen Sorge habe, aber ich würde ihn trotzdem noch kaufen. Noch bin ich nicht raus bei ihm, weil er ist ja einfach ein super Talent, ne? Der zweite Buy ist Matthew Stafford. Sean McVay ist und bleibt irgendwie ein Mastermind. Ich hatte ja, war bei den Rams ja ganz raus und was da läuft, ist ja schon echt gut, ne? Und mit Puka Nacua haben die Rams jetzt eine neue Waffe gewonnen und wenn Cup zurückkommt, dann kann es ja nur noch weiter nach oben gehen. Stafford hatte 49,7 Expected Fantasy Points, womit er Quarterback 1 der Woche ist, ne? Nach Expected Points ist er auch Quarterback 1 über beide Wochen hinweg, also ein ganz klarer Buy-Low für mich, weil er, unter den Erwartungen eben blieb. Dementsprechend schlagt zu, holt euch Matthew Stafford, falls ihr das noch könnt, nachdem jeder die Folge hört. Ja, Quarterback Hold ist für mich Jared Goff. Der hat in Woche 2 zwar ganz klar überperformt und seine 38,6 Expected Fantasy Punkte weit übertroffen. Dennoch ist er für mich kein Sell, weil, keine Ahnung, seit er bei den Lions ist, hat er sich sichtlich gesteigert. Bald kommt auch noch Jameson Williams zurück, was ihm nur gut tun kann. Also dementsprechend bei Jared Goff würde ich sagen, haltet ihn. Und lebt damit, dass es so schön performt. Kommen wir zu den Quarterback Sales. Da haben wir so eine Riege an Spielern mit Russell Wilson, Sam Howell und CJ Stroud. Und die Quarterbacks haben irgendwie alle eins gemeinsam, so eine schlechte Offense, die diese Woche einfach krass überperformt hat. Also Russell Wilson hatte so ein paar geile Bälle auf Marvin Mims und der andere Wide Receiver. Sam Howell ist ein ordentlicher Quarterback, der auch ein paar nice Bälle dabei hatte. Und CJ Stroud ist genau das, was wir von ihm aus dem College kennen. Ne? Ein super Quarterback, wenn er keinen Druck verspürt. Und wenn der Druck kommt, ne, dann ist er halt Schrott. Aber bisher sehe ich zum Beispiel auch nicht, wie die Jaguars Offense, Defense, CJ Stroud stoppen kann. Ne? Also unter Druck setzen kann. Daher hat er vermutlich sogar noch eine Woche mehr im Tank und kann nächste Woche als Big Sell eingehen. Aber ja, ich glaube auch die drei kann man jetzt schon im Arcade Bowl für einen guten, potenziell aufstrebenden Running Back, wie zum Beispiel Jahmyr Gibbs oder einen Wide Receiver wie Zay Jones auch traden. Ne? Dementsprechend, wenn ich das kriege, dann bin ich damit fein und gebe sie ab. Dann haben wir als Quarterback Sell Kirk Cousins. Cousins ist erstmal ein super Quarterback. Ne? Ich würde ihn nicht unbedingt verkaufen. Also nur wenn ich jetzt wirklich einen zweiten Quarterback wie Stafford oder Goff daneben habe, dann ganz klar, dann könnt ihr ihn super verkaufen. Ihr müsst ja nur einen starten, könnt ihr natürlich auch stashen, aber ihr solltet dafür wahrscheinlich einen Top 10 Running Back oder einen Wide Receiver 2 erwarten. Dementsprechend ist es für mich dann ein Sell. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass Cousins total krass unerwartet über seinen Möglichkeiten performt hat. Ne? Er hat auch nach Expected Fantasy Points eine solide Leistung mit 33,7 Punkten. Übrigens weniger als Trevor Lawrence, ne? Falls ihr auf der Suche nach einem One-on-One-Trade seid. Allerdings hat er gegen Ende des Spiels gegen die Eagles den Vogel ja komplett abgeschossen. Am Anfang war er gar nicht so stark unterwegs, aber ja, diese Woche ist er dadurch nach Fantasy-Punkten der klare Quarterback 1 im Arcade Bowl und nach Expected Points eben nur in Anführungsstrichen Quarterback 9. Dementsprechend Kirk Cousins mein Quarterback Sell. Dann haben wir Running Back Buys. Und da allen voran Tony Pollard. Tony Pollard hat jetzt in Woche 2 underperformed und spielt in Woche 3 gegen Arizona. Ne? Also bisher sah Tony Pollard auch immer leichte Boxen, was so ein kleines Risiko bei ihm vielleicht ist, wenn sie gegen ihn die Boxen mal zustellen. Aber gegen Arizona sehe ich halt momentan auch nicht, was sich da ändern sollte. Also er hatte 31,4 Expected PPR Points. Was ein Wins Above Replacement Wert von ca. 0,6 entspricht und eurem normalen PPR-Team mit 2 Running Backs und 3 Wide Receivern eine Siegwahrscheinlichkeit von über 80% gegeben hätte. Ja, allerdings hat er unterperformt und euch tatsächlich nur eine Siegwahrscheinlichkeit von 53% beschert. Immer noch ein Wins Above Replacement Wert von fast 0,3 und echt solide. Aber wenn es einen Zeitpunkt zum Kauf gibt, würde ich sagen, dann wahrscheinlich sogar jetzt, ne? Weil nächste Woche gegen Arizona wird er nicht billiger. Ja, Running Back Holds sind für mich so Josh Jacobs und Javonte Williams. Ne? Man könnte vielleicht mittlerweile so ein bisschen Sorgen um beide Running Backs kriegen, aber bei beiden rate ich zum Halten. Festzuhalten ist, dass die Bills die Raiders einfach aufgefressen haben. Ne? Josh Jacobs hatte gar keine Chance, da irgendwas zu reißen. Und das Lustige bei Josh Jacobs ist ja sogar, der hatte ja positive Yards after Contact. Was ziemlich wild klingt, weil er negative Yards hatte. Aber das sind Fakten. Dann Running Back Sell. Brian, und jetzt vorsichtig sein, nicht Bijan, sondern Brian Robinson. Ne? Also es soll nicht danach klingen, dass ich jetzt hier irgendwelche Priors confirmen will, das sei vorweg gesagt, ne? Weil ich ihn ja einfach schlecht finde. Aber er ist der klare Leader in Washington, das muss man, denke ich, erwähnen. Allerdings hat er in Woche 2 einfach so krass überperformt, dass er derzeit wahrscheinlich richtig gut am Markt geht. Also 15,3 Fantasy-Punkte waren expected, damit wäre er fairerweise immer noch Running Back 14 gewesen. Aber eben auch nicht mehr. Ne? Zudem hat die gesamte Offense diese Woche überperformt und in Woche 1 ging es halt auch gegen Arizona. Also ich glaube, am Markt sollte da was zu holen sein, bevor es in Woche 3 gegen Buffalo geht, wo er wahrscheinlich ja unter 5 Punkten bleibt. Dementsprechend sellt Brian Robinson, wo ihr könnt. Kommen wir zu den Wide Receivern. Wide Receiver, bye. Und da ist der erste im Bunde, Zay Jones. Letzte Woche noch mein Waiver Wire Target. Hat er diese Woche 41,2 Expected PPR Points, was ihn zum Wide Receiver, ich glaube, ich habe hier einen Zahlendreher drin, 14,2 Expected Fantasy Points, was ihn zum Wide Receiver 25 macht. Das hätte seinen Status wieder mal übertroffen, würde ich meinen. Ne? Also, wenn er Borderline Wide Receiver 2-3 ist, das ist ja genau, oder das ist mehr als das, was wir bei ihm erwarten. Ne? Ich hätte in ihm jetzt einen soliden Wide Receiver 3 erwartet oder ja, 3-4 vielleicht Borderline, aber das wäre ja mehr, als man erwartet. Und dementsprechend, wäre es geil gewesen. Aber leider hat er davon keinen einzigen Punkt zu etwas Brauchbarem umgemünzt. Wie auch bei Lawrence und Ridley, ne, der ebenfalls ja auch unterperformt hat, erwarte ich hier einen weiteren Uptick. Ne, zu Lawrence habe ich auch schon was gesagt. Ja, der Einzige, der in dem Bunde seine Leistung bestätigen konnte, war Christian Kirk zum Glück. Aber ja, Zay Jones, eines meiner Targets diese Woche. Vielleicht kriegt man ihn ja irgendwo. Ja, Wide Receiver Holt ist ganz klar Elijah Moore, der vielleicht mal an seiner Body Control arbeiten muss. Ne? Ich habe jetzt leider nur einmal die 40-Version gesehen und da sind mir so 2-3 Catches in Erinnerung, die knapp out of bounds waren. Bin da nicht nochmal in die In-Depth-Video-Analyse rein, aber seine Zahlen zeigen halt auch, ne, 12,3 Expected PPR Points. Damit liegt er nur minimal hinter Cooper mit 14,8 Expected Fantasy Points. Allerdings wusste Cooper halt die Möglichkeiten zu nutzen. Ne? Moore hat zudem dieses Rushing-Element. Ne? Die Browns setzen ihn ja hin und wieder im Backfield ein. Gestern nur einmal. Aber ja, kommt halt durchaus handy, wenn man einen Wide Receiver hat, der auch hin und wieder Rushing-Attempts hat. Und er ist halt der klare Wide Receiver 2 neben Cooper. Ne? Wide Receiver Sells, ganz klar, bei aus meinen Augen Marvin Mims. Also versteht mich nicht falsch, Mims ist ein guter Wide Receiver und hat halt massig Upside auch, ne? Allerdings wird er gerade extrem gehypt aufgrund unter anderem seiner Yards per Route Run. Und das ist halt auch genau das Ding, ne? Es heißt Yards per Route Run. Und man muss jetzt kein Analytics studiert haben, um zu verstehen, dass es ja, für einen robusten Wert in dieser Metrik dann eben auch Routes Run bedarf. Und mit 6 Routes in dem Spiel weiß ich nicht so genau, ob das so sustainable ist mit seinen 12 Trilliarden Fantasy-Punkten. Also solange er sogar noch hinter Brandon Johnson, das ist der Name, der mir eben nicht eingefallen ist, hinter Brandon Johnson feststeckt, möchte ich damit eher weniger was zu tun haben. Ne? Also nutzt sein Fenster, wenn ihr ihn habt, denn aufstellen werdet ihr ihn als ultimativen Boom-Bust-Spieler vermutlich eh nicht. Der nächste Wide Receiver-Sell ist Sky Moore. Die Wide-Receiver-Rotation bei den Chiefs ist echt nervig. Ja, obwohl Sky Moore die zweitmeisten Routen der Wide-Receiver gelaufen ist, muss man einfach festhalten, dass seine Snapshare von 6. ist nicht, ich muss noch auf Pass-Run bereinigen, aber dieses Verhältnis stimmt halt trotzdem, sind es auch Punts und so dabei. Aber seine Snapshare ist halt trotzdem von 56% auf 49% gesunken. Und das alles, während MVS und Tony sich halt gesteigert haben, ne? Und Moore auch diese Woche noch überperformt hat. Also Sky Moore in meinen Augen ein Wide Receiver Sell. Und bevor wir zur nächsten Rubrik übergehen, haben wir noch eine Frage von Herr Brumer. Der fragt, ist Josh Reynolds derzeit ein Top 10 Arcade Bowl Wide Receiver? Ja, Brumi, ich vermute mal, du beziehst die Frage darauf, ob man ihn eben kaufen, halten oder verkaufen sollte, weil sonst könntest du das ja in deiner Liga easy sehen oder könntest auch auf www.arcadefantasy.de gehen und dir die Stats angucken, ne? Aber wenn es darum geht, was machen wir mit ihm? Josh Reynolds ist natürlich einer, der jetzt auch überperformt hat, hatte ja so um die 13 Expected Fantasy Punkte und ja, im Arcade Bowl glaube ich 22, im PPR-Format 23 gemacht. Und es ist halt eine gute Offense, ne? Also ich persönlich, um es abzukürzen, würde die Welle einfach reiten. Ich würde ihn jetzt weder explizit sellen, da kommt es natürlich drauf an, was kriegst du. Kannst du auch, wenn du ein Angebot hast, wenn du ihn hast und ein Angebot vorliegen hast, gerne meine DMs sliden. Ja, dann gucken wir mal gemeinsam drüber. Aber ja, ich würde ihn jetzt nicht explizit sellen, wenn ein gutes Angebot da ist, klar. Aber ich würde ihn auf gar keinen Fall explizit buyen, ne? Ist für mich ein ganz klarer Hold, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Jameson Williams bald wiederkommt und dann Amon-Ra St. Brown und Jameson Williams die klaren 1 und 2 Wide Receiver da sind und dann ist ja noch Sam Laporta da, also die Opportunities sind bei Roger Reynolds einfach begrenzt. Er hat jetzt überperformt und gut was draus gemacht, aber ja, ich sehe da jetzt tatsächlich nicht, dass das krass sustainable ist und dass er da dir diese Edge bietet als Top 10 Arcade Bowl Wide Receiver. Dann gehen wir zu den
Waiver Wire Targets.
Ja, wie gesagt, ich betrachte hier Spieler, die zu höchstens 50% owned sind und gebe Fab Prozent, an die ich bieten werde. Bei den Quarterbacks haben wir Kenny Pickett, der zu 33% owned ist. Er spielt in Woche 3 endlich mal in einem guten Matchup und das könnte sein Breakout werden. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn er das dann nicht ist, dann weg mit ihm. Aber Ja, das könnte tatsächlich dieses Mal echt gut klappen. Dann haben wir CJ Stroud mit 24% owned. Ich hatte es eben erwähnt, ich bezweifle, dass die Jaguars genug Druck auf ihn bringen können. Deshalb könnte diese Woche halt echt noch ganz gut werden. Dazu erwarte ich, dass die Jaguars Offense einen Zahn zulegt. Vielleicht wird es dann sogar ein High-Scoring-Game bei den Jaguars gegen die Texans. Also bin sehr gespannt. Und ja, CJ Stroud ohne Druck, super Quarterback. Also für diese Woche echt ein guter Quarterback, der im Arcade Bowl wahrscheinlich sogar noch zu haben sein sollte. Dementsprechend gönnt euch. Dann kommen wir zu den Running Backs. Und da ist allen voran natürlich Jerome Ford mit 9%. Ne? Warum sollten die Browns für jemanden wie Akers traden oder Fournette verpflichten, wenn Ford seine Sache gut macht? Ne? Also er sah wirklich spritzig aus, hatte leider noch keine Gelegenheit, seine Rushing Yards Over Expected Werte zu checken, aber so Eye-Test-mäßig sollten die echt passen. Ne? Während Chubb noch aktiv war, hatten Ford und Strong beide wenige Snaps, also deshalb könnte es auch sein, dass es im nächsten Spiel schon wieder anders aussieht, weil wir können nicht sagen, wie sah es mit Chubb aus, weil da gab es jetzt keinen Indiz. Aber so eine gute Figur wie Ford gemacht hat, denke ich, das könnte sich halt durchaus lohnen. Ich würde nicht über 20% gehen und dann nicht komplett overreacten, wie zum Beispiel letzte Woche bei einem Packer Pukanasur. Aber ja, bis zu 20% würde ich bei ihm durchaus gehen und dann never look back. Der zweite im Bunde ist Zach Moss, der ist 30% owned und ich zitiere mich aus letzter Woche. Ich habe gesagt, Deion Jackson ist aber auch einfach kein guter Running Back, weshalb ich hier weiterhin vermute, dass Zach Moss übernehmen wird. Und das hat er getan. Und wie? Er hatte eine 98%ige Snapshare, was bedeutet, er spielte 55 von 56 offensiven Snaps. Ja, und da Taylor wiederkommen kann, würde ich hier auch nicht all in gehen, ne? Nicht mehr als 10% ausgeben. Dementsprechend bin ich da auch etwas verhaltener. Der nächste im Bunde, für den ich dann schon wieder etwas mehr ausgeben würde, ist Jalen Warren mit 40% Ownership. In der Upside- oder auch Arcade-Community ist seine Verfügbarkeit wahrscheinlich stark eingeschränkt. Dennoch nehme ich ihn mal mit den 40% mit rein. Harris sah einfach schlecht aus, ne? Und Jalen Warren hat bei seinen Opportunities mega überzeugt. Da ist er für mich so 10-20% wert. Er hat auf kurz oder lang halt echt eine Chance, das Backfield zu übernehmen. Man muss fairerweise sagen, Harris sah 29, Warren 22 Snaps, was auch der Verteilung aus Woche 1 entsprach. Präferiertes Target sollte wieder mal auch mein Draft Crush Tyjae Spears sein, ne? Hat er letzte Woche natürlich schon empfohlen und er hat die ganz klare Third-Down-Rolle. Ihn kriegt man für wenig. Letzte Woche habe ich ja gesagt 8-12% und selbst darunter hätte man ihn noch gekriegt. Also ich glaube, hier ist weiterhin einiges möglich. Aber ja, ich würde vermutlich Jerome Ford, Jalen Warren, dann Tyjae Spears habe ich eh schon, aber dann Tyjae Spears und ja, Zach Moss, falls ihr ihn für weniger als 10% kriegt. Kleine Not am Rande, Roshan Johnson ist in meinen Wins Above Replacement Projections ziemlich weit oben. Allerdings traue ich da irgendwie weder der Usage noch der Offense so viel zu, als dass ich da persönlich aktiv werden würde. Aber der Vollständigkeit halber mal so ein kleiner Wink. Ja, auf Wide Receiver haben wir natürlich Nathaniel Tank Dell. Habe ich bei Upside noch als Spieler der Woche, der nach Woche 1 vom Wafer gehen muss, genannt. Eine Woche später ist er jetzt diese Waffe. Jetzt, wo er fit ist, hat Dell sogar mehr Routen als Collins gelaufen. Nur 3 weniger als Woods und ich glaube, er kann sich da relativ schnell als Wide Receiver 2 etablieren, wenn er so weitermacht. Tja, hat auch nicht krass over- oder underperformed, sondern einfach eine richtig starke Leistung gezeigt. Anders als der nächste, ne? Zay Jones, 30% owned, hat in Woche 1 das gemacht, was ich von Kirk erwartet habe. Und jetzt in Woche 2 gar nichts gemacht, ne? Also, hab's eben, Zay Jones habe ich ja eben schon genug angesprochen. Also, krass underperformed ist für mich ein ganz klares Buy-Target. Dann habe ich wie letzte Woche auch noch Kayshon Boutte, der ja leider diese Woche ausgefallen ist, weshalb die Mario Douglas da einiges an Arbeit gesehen hat bei den Patriots. Und ich glaube weiterhin, wie gesagt, nicht mehr als 1-3%. Übrigens, bei Zay Jones, falls er noch verfügbar ist, gebe ich auch wieder die 5-10% aus. Ne? Bei Boutte eben 0-3-5% vielleicht, um zu stashen und zu gucken, was geht. Ja, Marvin Mims und Jaden Reed, ne, das sind so Shots, die man sich gönnen kann, wenn man Platz auf der Bank hat. Allerdings bin ich auch da nicht bereit, mehr als 1-5% zu zahlen. Und da werden vermutlich einige diese Woche drüber gehen. Also Mims habe ich ja schon angesprochen. Der muss erstmal mehr Routen laufen. Und bei Reed muss man berücksichtigen, dass Christian Watson nicht gespielt hat. Und auch Romeo Dubs, ja, nicht direkt auf dem Snapcount war, aber auch nicht richtig fit war, ne? Nichtsdestotrotz muss man fairerweise auch sagen, dass er in seinen wenigen Snaps überzeugt hat, genauso wie Dontayvion Wicks, ehemaliger Teamkollege von Keaton Thompson bei Virginia. Wicks habe ich mir zum Glück Freitag noch in der Dynasty geholt. Ha, aber wie gesagt, ne, Gemach. Lass mal Watson zurückkommen und Dubs full spielen. Also meines Erachtens lohnen die sich jetzt nicht. Dann gehen wir zu den Tight Ends und da ist Sam Laporta ein Name, den ich eben schon genannt habe. Ne? 49% owned. Bei Rookie Tight Ends bin ich ja eher verhalten, aber Laporta spielt richtig stark und das eben in dieser guten Offense mit Jared Goff. Zudem mit 31 Routes, die meisten Routes aller Receiver gelaufen. Aller Receiver, muss man dazu sagen. Dementsprechend, die Opportunities sind halt einfach da. Ne? Kann man sich, sollte man sich gönnen. Wenn ihr in einer der 51% anderen Ligen seid, wo er verfügbar ist. Und dann haben wir Dawson Knox. Den habe ich vor Woche 1 glücklicherweise nochmal gehypt, weil ja, ich mir dachte, der hatte einfach so gute Saisons, die letzten beiden. Dementsprechend sollte man ihm vertrauen in Woche 1, 2 und vielleicht auch 3. Und Dawson Knox ist halt auch immer noch der Tight End, dem die Bills vertrauen, was nicht zuletzt auch Kincaids geringere Snapshare zeigt, ne? Also in einer gut geölten Offense, jetzt mit den Bills in Woche 2, entgegen der in Woche 1, wird er Opportunities haben und den einen oder anderen Touchdown auch erzielen, was er jetzt getan hat. Da es den Bills halt auch einfach an Wide Receiver 2 mangelt. Ich hatte es schon angesprochen im letzten Hateful Eight-Segment. Und da wird er genug Opportunities kriegen. Er hat mit 13,5 PPR-Points den fünfthöchsten Wert der Tight Ends in Woche 2 und ist nach Expected Points in Wochen 1 und 2 auch Tight End 6. Also das kann sich, denke ich, ganz gut lohnen. Er ist sowieso ein Tight End 1 damit. Ja, und dann natürlich Zach Ertz, wie letzte Woche schon genannt, und Hunter Henry auch, der eine gute Rolle bei den Patriots spielt. Beide sind unter 40% owned. Auch noch gute Targets, die man sich mal gönnen kann. Und ja, damit sind auch diese Woche wieder mal Trades und Waiver geklärt. Und auch wieder gilt, Mund aus Woche 2 abputzen. Selbst mit einem 0-4 ist weiterhin alles drin. Voll motiviert in Woche 3 gehen. Und dementsprechend hören wir uns nächste Woche. Let's go, bye! I
hate Fantasy. Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.